Wie gesagt, ich bin von der Thoraxchirurgie, bin aber kein Chirurg, sondern ein Pulmologe und mache seit 15 Jahren die Betreuung von allen Lungentransplantpatienten, was jetzt eine Menge ist. Wir haben momentan, glaube ich, 850 lebende Lungentransplantpatienten in Wien im Follow-up und haben über 1500 Lungen schon transplantiert in den letzten 25 Jahren. Und ich möchte kurz also Ihnen am Beginn einen Überblick geben über das Lungentransplantprogramm in Wien. Die Probleme, die man so hat nach der Lungentransplantation, vor allem in den ersten Monaten oder auch im Langzeitverlauf. Dann eben den konkreten Titel, warum der Patient nach Lungentransplant auf die Intensivstation kommen kann. Bisschen Literatur und unsere Daten und einige Fälle am Schluss. Ja, das ist also unsere Zahlen. Die sind in den letzten Jahren, also ist es bis 2014 diese Folie. Wir haben dieses Jahr schon 100 Transplantationen gemacht. Und es, was man sieht, dass der blaue Balken sind Doppellungentransplantationen. Also das sind so 95% werden die Patienten doppelseitig transplantiert. Ganz wenige Single- und ganz wenige Herz-Lungen-Transplantationen, also ein bis zwei, maximal zwei pro Jahr werden Herz-Lungen transplantiert. Das ist gut, weil die Organe sind eh Mangelware immer noch. Und ein Prozentzahl von 5-7% sind Retransplantationen. Das sind also unsere eigenen Patienten, die in die chronische Abstoßung kommen. Bei der Länge des Programms keine Frage, dass das eine Menge an Patienten sind, die dann also selektierte Fälle werden also dann retransplantiert. Das sind so 5-7 Fälle pro Jahr. Die Diagnosen, das sind die fünf häufigsten Diagnosen, sind also CPD, Fibrose, PH, CF und eben Retransplant im Verlauf der Zeit. Man sieht, dass die COPD als blaues markiertes Areal etwas im Abnehmen ist, vor allem im Vergleich zu den so Mitte der 2010er Jahre. Die Fibrosen sind plus minus gleich, trendmäßig international eher im Ansteigen, das heißt, es werden eher mehr Fibrose-Patienten und weniger COPD-Patienten transplantiert, Amerika und in Deutschland. Liegt auch an diesem neuen Lung Allocation Score, der jetzt seit ca. 10 Jahren in Amerika und seit 5 Jahren in Deutschland benutzt wird, wo die Patienten mit einer Fibrose mehr Punkte bekommen als Patienten mit COPD. Aufgrund dessen ist das Ranking für die Fibrosen besser und sie überleben die Wartezeit eher. Und COPD-Patienten sind sowieso eine Gruppe von Patienten, die auch 5 Jahre auf der Warteliste überleben können. Und dadurch war das früher so ein Vorteil für diese COPD-Patienten, dass sie eher dran kamen als die kränkeren Patienten. CF-Patienten sind ca. 20%. PH-Patienten so zwischen 5-10% und Retransplants um die 5-7%. Überlebenszahlen sind, wie man sich erwarten kann, auch besser geworden in den letzten Jahren. Also das ist die erste blaue Kurve, das waren die ersten 10 Jahre, das war die Lernphase. Ab 2000 hat sich da schon einiges verbessert im 5-jähriges Überleben und in den letzten 5-8 Jahren haben sich nochmal die Langzeitdaten um 10% im 5-jähriges Überleben verbessert. Das heißt, die Frage, ob wir ganz gerade werden, weiß ich nicht, aber wir arbeiten daran. Es ist ja eher der Beginn, da sieht man, der Knick ist halt in den ersten 3-6 Monaten, wo die Patienten halt an Problemen perioperativ versterben. Das Survival im Vergleich zu den Grunderkrankungen, das ist also die wichtigsten vier auch, COPD und Fibrose-Patienten, das ist also blau und grün, das sind die unteren beiden Linien, sind auch abhängig natürlich vom Alter, sind die schlechtesten Langzeitüberleber, weil sie einfach im Schnitt um 20, 30 Jahre älter sind als die Gruppe mit Fibrose als die Gruppe mit zystischer Fibrose und mit PH. Das heißt, wir haben ein 5-jähriges Überleben von knapp 80% von den jungen Patienten und von knapp über 60% von den Patienten mit Fibrose und COPD. Nur kurz, ich möchte nur für die letzten 8-9 Jahre nur erzählen, weil das sind die Daten halt von den ganz guten Ergebnissen. Da haben wir 860 Patienten transplantiert. Ich muss aber schon sagen, es sind jetzt nicht nur österreichische Patienten. Wir haben also nicht 100% Österreicher, es sind ca. 60% Patienten aus Österreich und 40% aus Patienten aus Ländern, die mit uns Kooperationen haben. Also wir haben 12 Länder wie Ungarn, Slowenien, Slowakei, Rumänien, Griechenland, Zypern, die mit uns Kooperationen haben und wo wir Organe kriegen von dort und die Patienten von diesen Ländern damit in Wien transplantiert werden. Also nicht mit den gleichen Organen, klarerweise ist nicht ein nationales Matching gedacht, aber wir kriegen also die Organe und wir kriegen Empfänger aus diesen Ländern und aufgrund dessen haben wir ein sehr großes Angebot an Spendern und klarerweise auch an Empfängern. Wenn man sich anschaut, das mediane Intubationszeitfenster ist ein Tag, die mediane Verweildauer auf der Intensivstation sind 7 Tage und eine doch relativ hohe In-Hospital-Mortality von knapp 9%, das hat sich in den letzten 20 oder 15 Jahre verbessert, aber das ist sicher noch das ist der Punkt am Beginn dieser Survival-Kurve, da müssen wir dran arbeiten. Komplikationen als zweiten Punkt, die Morbidität, und das ist eine nette Grafik, man sieht so die ersten 6 Monate, was da so passiert und das ist eine Menge. verschiedenste nicht pulmonale Probleme vor allem, also wie immer so Nierenprobleme, Magen-Darm-Probleme, teilweise Abstoßungen, die aber eigentlich momentan nicht so ein Problem sind, das primäre Organversagen, Arrhythmien, die auch noch am Beginn sind, akute Abstoßungsreaktionen, auch nicht mehr so dramatisch mit unserer jetzigen Immunsuppression. Der Phrenikus kann beleidigt sein, die Atemwege können Probleme machen, Infektionen sind eine große Problematik und auch eine Menge an neurologischen Komplikationen haben wir, die das Ganze in den ersten Monaten halt das Problem und das Survival etwas einschränken kann. Ich werde nur auf diese vier Bereiche konzentrieren, weil ich gesagt habe, Abstoßungen sind momentan relativ gering in dem jetzigen Protokoll, die wir haben. Und auch Atemwegsprobleme haben wir in Österreich eigentlich fast keine. Im Vergleich zu anderen Zentren, wo ca. 20% der Patienten Atembox, also Anastomosen-Stenosen entwickeln, haben wir, glaube ich, 1-2%, wo irgendwas gemacht werden muss. Also es ist nicht wirklich ein Problem, Gott sei Dank. Das sind so die Daten von diesem internationalen Register, das ist also Australien, Europa und US, speisen da die Daten ein und da sieht man also doch, dass Patienten, die überleben, also die das nach Hause gehen konnten, nach 1 und 5 Jahren dann auch eine relativ hohe Anzahl an Problemen mit der Niere haben. Also nach 5 Jahren haben 50% irgendeine Einschränkung der Nierenfunktion und nach einem Jahr schon knapp ein Fünftel hoher Blutdruck entsprechend der Nierenfunktion. Und auch die chronische Abstoßung, wo ich dann noch näher darauf zurückkommen werde, sind auch nach 5 Jahren schon 40% haben eine chronische Abstoßung, irgendeinen Grad dieses Problems. Das ist auch die Kurven von diesem ESLD, das heißt nach 5 Jahren 40-50% haben eine Form der chronischen Abstoßung. Das heißt, es ist nicht mehr BOS, sondern das heißt, es ist glatt, das ist chronisches Lung Allograft Dysfunction Bild. Das ist also eine bessere Bezeichnung, weil das Obstruktive ist nicht immer der Fall. Es gibt auch restriktive Glatz und deswegen ist dieser Name per se schon impliziert in der Obstruktion, also ist es nicht so günstig, das so zu nennen. Das ist der Oberbegriff glatt und dann gibt es den BOS und einige Subphänotypen, die dann anders heißen als BOS, um das jetzt von der Nomenklatur zu klären. Das macht ein bisschen Verwirrung in der Literatur, weil da steht immer, früher steht BOS, jetzt ist es halt glatt. Also Abkürzung ersetzt eine andere Abkürzung. Was wir noch haben, sind die ganzen Tumoren, die bei jeder Organtransplantation oder jeder Immunsuppression auftreten, nach 5 Jahren, haben doch schon 16% irgendeine Form eines Malignoms. Die meisten natürlich Hautveränderungen und nach 10 Jahren sind es schon ein Drittel, die irgendein Malignom haben. 80% sind Hauttumore, aber trotz allem fordert das ein regelmäßiges Check bei den Dermatologen. Und das ist ja noch das Ganze als Kaplan-Meier. Also das unterste ist Freedom from any malignancy. Da sieht man 5 Jahre, ist es doch relativ viel. Wobei die meisten eben die grüne Linie sind, das sind die Hauttumoren. Aber doch eine Menge auch an anderen, also Lungenkarzinome, also alles, was nur geht, ist vorhanden. Klarerweise bei Patienten mit Lungenkarzinom sind es oft Patienten, die eine Single-Lunge bekommen, aber in der alten Lunge dann oft ein Karzinom entstehen kann, was schon vielleicht schon sozusagen als wenn ein 60-jähriger Patient mit Fibrose transplantiert wird und dann eine Single-Lunge bekommt, hat halt schon als Ex-Raucher vielleicht schon ein gewisses Potenzial, eine Tumor entwickeln. Und wenn er 5 Jahre Immunsuppression bekommt, wächst dieser Tumor vielleicht. Das kann auch der Spender klarerweise die Ursache sein, dass der Patient von einem Ex-Raucher oder von einem Raucher eine Lunge bekommt und dann aufgrund dessen einen. Das ist aber schwierig zu beweisen, solche Dinge. Das ist spekulativ, aber anzunehmen. Mortalität, an was sterben die Patienten? Das ist auch wichtig, oder das ist halt das, was wir gar nicht wollen. Man sieht, die Linie ist das eine Jahr. Im ersten Jahr sind die meisten haben Infektionsprobleme, das heißt, sterben sie an Infektionen. Und ab dem ersten Jahr postoperativ steigt dann die Inzidenz dieser BOS oder glatt und die Patienten sterben dann, 30% haben dann Mortalität an der Folgen der glatt zu sterben. Das heißt, die sterben nicht an der glatt direkt, sondern die sterben an der Obstruktion oder Restriktion der Lungenfunktion und entsprechend an der Infektionsprobleme oder im akuten respiratorischen Versagen aufgrund der Atemmuskelerschöpfung. Das ist leider das Langzeitproblem, was wir haben. Sie sind aber alle anderen Dinge wie malignen, sie sind also liegen in der Mortalität deutlich unter dieser Glatt-Boss-Kurve. Ja, warum kommen Patienten auf die Intensivstation? Das war die Frage, oder das ist der Titel meines Vortrags. Das ist also auch nochmal so eine Zusammenstellung der nicht-infektiösen und infektiösen Probleme. Das heißt, in den ersten Monaten haben wir einerseits Infektionen, das ist meistens von der Intensivstation und vom Spender oder Empfänger, CMV-Reaktivierungen, Pilzinfektionen, also die ganze Palette der opportunistischen Infektionen. Im Jahr 1 Posttransplant sind das aber die normalen Keime, die alle Patienten bekommen können, die ja halt eine Lungen, die lungenanfälliger sind, also COPD-Patienten oder auch andere, sogar Lungengesunde. Und die ganzen nicht infektiösen Probleme sind eben einerseits Abstoßungen und im Langzeitverlauf Lymphome, was nicht unwesentlich ist. Und es kann auch eine, die Erkrankung kann wieder eine Rekurrenz haben. Also ein Patient mit einer Lahm oder mit einer Fibrose ist es oft nicht zu beweisen, aber die können ihre Erkrankung wieder bekommen. Das ist zum Beispiel bei HX, bei einer Histiodose X kann das wieder nach 5-6 Jahren auftreten, die Krankheit. Das ist histologisch dann verifizierbar, nämlich auch sowas. Bei Fibrosen kann man das schwer sagen, das ist die gleiche Fibrose wieder, aber theoretisch kann das vorkommen. Das ist aber nicht sehr häufig. Also Sarkoidosen haben wir gesehen, HX haben wir gesehen und Lahm haben wir gesehen als Rezidiv. COPD ist schwer zu beurteilen, das ist kein histologisches, pathognomonisches Bild. Ein COPD-Patient hat keine typische Histologie einer COPD, das gibt es nicht wirklich. Das ist einfach eine kaputte Lunge, die aber nicht histologisch typisch ausschaut unbedingt. Das ist nochmal aus diesem Register, dass man sieht, wie viele Patienten sozusagen im Spital landen im ersten Jahr, im dritten und im fünften Jahr. Man sieht, dass im ersten Jahr sind doch, rot ist die Gruppe der Patienten, die nie ins Spital kamen und das sind knapp weniger als die Hälfte. Und in irgendeiner Form waren knapp 50-60% sind irgendwann in der Form im Spital gelandet, entweder wegen Infektionen oder Infektionen plus Abstoßungen oder keinen. Also es gibt differente Gründe, aber es ist doch eine relativ hohe Anzahl an Spitalsaufenthalten im ersten Jahr und das ist dann zwar rückläufig in den nächsten Jahren, aber es ist immer noch um die 40% werden einmal im Jahr aufgenommen stationär, wegen was auch immer. Es gibt tausende Gründe, die man dann jetzt noch dann hören können. Es gibt also 5 Publikationen über Intensivstationsaufenthalte nach Lungentransplant. Das ist nicht sehr viel Literatur, immer mit relativ kleinen Fallzahlen. Und das ist so zwischen 2003 und 2014 wurden die publiziert. Die meisten sind retrospektiv gewesen. Und man sieht, dass die häufigste Aufnahmeursache für eine Intensivstation war das akute respiratorische Versagen oder eine Sepsis. Also das ist durch alle 5 Papers durchgehend die häufigste Indikation. Circa 50-80% wurden intubiert von diesen Patienten, was also auch nicht gut ist. Das wird man gesehen, weil das Ergebnis heißt, Patienten haben eine Mortalität von 30-60%. Das heißt, die meisten sind intubiert und die meiste Hälfte stirbt im Rahmen der Intensivstationsaufenthalts. Was also heißt, dass die Patienten nicht intubiert werden sollen, dann leben sie länger. Das ist die Frage, was die Henne und das Ei ist. Also, das ist schwer zu beurteilen aus diesen Papers, aber intubierte Patienten sterben nach Lungentransplant, kann man sagen, im Langzeitverlauf oder auch im frühzeitigen Verlauf. Das waren jetzt die Papers im Einzelnen kurz. Man sieht also, das ist das Paper aus dem Jahre 2003. Relativ wenig Patienten, Unterschied. Also die Diagnosen waren wieder ARDS, CIRS oder Acute Lung Allograft Injury. Und da sieht man genau, dass da von den oberen beiden Gruppen 50% sind verstorben auf der Intensivstation. In diesem genauso, auch dieses Paper aus 2004. Patienten, die an der Beatmung waren, hatten eine deutlich höhere Mortalität als Patienten ohne Beatmung. Das heißt, die beatmenden Patienten sterben einfach, wenn sie Post-Lungentransplant sind, sterben sie so 50-60%. Ja. Oder die Mischung halt von Beatmung plus mehr als ein Organsystem, das so also irgendwie kippt, also Niere oder Leber oder die Mischung von allen, macht ein extrem schlechtes Survival. Ja. Also alles Dinge, die man vermeiden sollte, wenn möglich. Das ist ja die Frage, ob das machbar ist. Noch eine Arbeit und ähnliche Ergebnisse. Also man sieht, das Survival ist unter 50% von den Patienten, die auf der Intensivstation gelandet sind. Das war jetzt unabhängig, ob das eine frühzeitige Readmittance war oder ob das im Langzeitverlauf war. Das wurde nicht da genau auseinandergehalten, aber es wäre ganz wurscht, wann der Patient auf die Intensivstation kommt, Post-Lungentransplant, wenn der intubiert wird, hat er eine Mortalität von 50% oder mehr. Also die Konsequenz ist die Frage, was mache ich anders? Das kann man natürlich jetzt nicht aus diesen Daten heraus diskutieren. Ich mache es nicht, dann stirbt er vielleicht genauso, nur braucht es der Grund nicht die Intubation, sondern das Nicht-Intubieren vielleicht. Ne? Ja, zusammenfassend, also die meisten hatten 50% der Gründe waren ein akutes respiratorisches Versagen. Nur 16% bedingt durch eine Abstoßung, was also nicht sehr viel ist. Und bei uns ist das, glaube ich, viel weniger noch. Das heißt, das Einzige, die Frage, die humoralen Abstoßungen sind so ein Thema, das man dann gerade im neu entdecken oder neu zu diagnostizieren ist. Man hat keine Ahnung oft, dass viele Patienten, die früher vielleicht mit einer weißen Lunge kamen zur Intensivstation wegen eines akuten respiratorischen Versagens, hatten vielleicht eine humorale Abstoßung und wurde damals als Infektion oder als irgendwas anderes interpretiert. Mit der heutigen Diagnostik könnte man vielleicht aus diesen Biopsiestücken oder aus den Antikörperstatus im Blut eine humorale Abstoßung heraus dividieren. Das ist die Frage, was das wirklich im prozentuellen Anteil hat bei der akuten Abstoßung. Weil die zelluläre ist histologisch relativ klar definiert, die humorale ist ein bisschen eine schwierigere Sache, die bei der Lunge ganz unklar noch ist, welche Punkte zusammengehören müssen, ob das wirklich dann beweisend ist für eine humorale. Und dann die therapeutische Linie ist ja, glaube ich, eine andere. Nicht? Wenn ich jetzt den Patienten mit Humoralabstoßung diagnostiziere, ist die Therapie eine Antikörperelimination mit Immunadsorption, Plasmapherese oder vielleicht mit Rituximab. Nicht? Das ist eine ganz andere therapeutische Konsequenz, als wenn ich sage, es ist eine Zellul... Von alleine? Ah ja. Ich habe nichts gemacht. Also die Therapie mit Cortison wäre bei der zellulären, das heißt, da gibt man Cortison oder Antikörper gegen T-Zellen, und wenn ich jetzt das hätte als Ursache, dann müsste die Therapie ganz anders laufen. Und dadurch ist das jetzt heutzutage anders zu bewerten, vielleicht wenn ich jetzt eine weiße Lunge habe und ich habe eine histologische oder einen serologischen Nachweis für eine humorale Abstoßung, ist die Therapie eine andere, die früher nie gemacht wurde. Ein Viertel der Patienten kommen im Rahmen dieses Aufenthalts an die Hämofiltration oder Hämodialyse und ja, 50% werden beatmet. Also das ist mal das, was die Literatur uns jetzt momentan zu bieten hat. Das Ganze noch aufgeschlüsselt, noch einmal in Subgruppen. Also es gibt auch Patienten, die wegen Flüssigkeitsoverloads also zurück müssen auf die Intensivstation. Das sind meistens Patienten, die in den ersten Monaten Posttransplant sind, die aufgrund eines Amischonierenversagen, muskulär schwach plus Infekt dann einfach deswegen kommen. Einige kommen eben wegen Antibody-Mediated Rejection, einige kommen wegen klarerweise mechanischen Problemen oder auch wegen eines akuten Nierenversagens oder Lungenembolien. Es ist eine ganze Mischkulanz an Diagnosen, wo die meisten aber allerdings Infektionen sind, über alle Zeiten hinweg. Ja, das heißt, das ist ganz ein witziges Bild, überspringe ich das. Jetzt kommen wir nur zu den einzelnen Organsystemen, also wo Probleme auftreten können. Das heißt, natürlich kann es in jedem Organsystem was auftreten, aber die meisten Dinge sind da ziemlich vernetzt. Das heißt, ein Problem ist meistens noch zu managen auf der Normalstation vielleicht, aber wenn ich jetzt dann ein zweites Problem habe oder ein drittes, dann wird der Patient intensivstationspflichtig. Also der Patient kommt im besten Fall bei uns nach einer Woche auf die Normalstation, ist dann 2-3 Wochen auf der Normalstation und wird dann von dort ins Rehabzentrum geschickt und geht dann nach Hause. So ist der normale Verlauf eines Lungentransplantpatienten. Wenn es der Patient natürlich jetzt schon auf der Intensivstation länger geblieben ist, weil er vielleicht ein Nierenversagen hatte, weil er vielleicht einen Infekt hatte, weil er vielleicht ein schweres Durchgangssymptom hatte, dann liegt er schon mal länger auf der Intensivstation, hat dann schon einige Organschäden oder vorübergehende Schäden mitgenommen, wie die in vielen Fällen eine Niereninsuffizienz oder ein akutes Nierenversagen. Und wenn man dann auf die Normalstation den Patienten rauflegt, dann reicht oben vielleicht eine kleine Infektion und dann ist er schon wieder auf der Intensivstation. Das ist das, was wir leider nicht so oft, aber doch hier und wieder erleben. Und das ist das, was man oft nicht verhindern leider kann. Das ist zwar wäre schön, das Ganze zu prophylaktisch zu sozusagen, ich lege den erst dann drauf, wenn er so stabil ist, oder ich lege ihn erst, ja, oder ich kann das verhindern auf der Normalstation, dass es ihm nicht passiert, dass er mit der Niere schlechter wird, dass die Flüssigkeitsbilanz zu viel Plusbilanz ist, dass er vielleicht nicht so verwirrt ist, dass er vielleicht keinen Reflux hat. Also es gibt viele Dinge, die dann zusammen, und dann hast du immer die Stadt Normalstation, schafft das nicht, diese Patienten zu versorgen, weil sie sind zu, was weiß ich, unerfahren oder zu ungenau oder was weiß ich. Ne? Das ist ja ein vice versa. Ne? Die Intensivstation sagt, na, ihr seid schuld, nicht? Und wir sagen, ihr habt uns so früh aufgeschickt. Nicht? Das ist ja immer so, dass jeder ist der andere, ist der Böse, der das gemacht hat. Also Infektionen kurz, das ist, glaube ich, ein relativ ausführliches Thema, das könnte man stundenlang drüber reden. Das will ich nur ganz kurz anreißen. Wir wissen, dass die Patienten aufgrund ihrer Immunsuppression ein hohes Infektionsrisiko haben. Man sieht nochmal die Kurve. Im ersten Jahr ist das Hauptgrund, dass die Patienten sterben. Also 40% der Todesfälle sind bedingt durch Infekte oder halt Abstoßungen mit Infekt und vice versa. Das geht dann oft so in einen Kreis hinein. Man kann sagen, der Infekt, zuerst ist die Abstoßung da, dann kommt die Immunsuppressionstherapie, dann kommt dann der Infekt nach der Abstoßungstherapie, dann kommt, ja, also es kann dann sich in einen Teufelskreis drehen, bis der Patient dann leider verstirbt. Grund für diese Infektionsanfälligkeit ist einerseits einmal, dass der Patient keine bronchiale Zirkulation mehr hat, das heißt, die Bronchialarterien sind durchgeschnitten, das heißt, die Bronchialsysteme ist schlechter durchblutet als bei einem gesunden Patienten, also er hat dadurch eine schlechtere ziliäre Clearance der Atemwege. Das Sputum oder das Sekret ist anders von der Konfiguration, es ist zäher. Das ist immer der eine Punkt. Das heißt, die lokal ist es halt schlechter von der günstigen Infektion. Dann die Denervation der Lunge macht, dass der Patient einen Husten, also der Hustenreiz ist bei weitem nicht so, also ist eigentlich gar nicht vorhanden, außer dass er, wenn er bewusst hustet, damit das rauskommt, dann spürt er, wenn das Sekret zentral kommt, aber peripher ist, die Nerven sind durch und erholen sich erst, wenn man Glück hat, nach einigen Jahren oder einigen Monaten. Dadurch ist das Sekret, was er drinnen hat, nicht merklich für ihn, der Hans. Er muss es nicht automatisch abhusten. Das nächste ist, dass wir Keime haben, die von der Lunge vom Spender kommen können, von der Intensivstation kommen können oder vom Empfänger kommen können. CF-Patienten haben meistens ihre eigenen Keime wieder drinnen, die sitzen in einer Nasennebenhöhle und wandern nach der Transplant wieder runter. Das kann man nicht verhindern. Patienten, die Lunge bekommen von einem Patienten, der, weiß ich, zwei, drei Wochen intubiert war, hat vielleicht von der Intensivstation, wo er herkam, das kann bei uns eben aus von Estland, Zypern bis Kroatien, Graz, Linz, Salzburg sein. Die Keime sind also ja, oft böser als die Keime, die der Patient vorher hatte drinnen, vielleicht auch CF-Patienten. Das heißt, das ist eine Mischkulanz an, da habe ich seitenweise, da gibt es also, glaube ich, 500 Keime, die man da haben, schon definiert, die mit hübschen Namen, die man gar nicht kennt oft. Und das dritte ist eben die, oder das letzte ist die Immunsuppression, klarerweise, dass die Patienten aufgrund ihrer Immunsuppression T-Zellen, B-Zellen schlecht weniger haben, schlecht funktionierende Immunsystem haben und aufgrund dessen haben sie schlechte Abwehr. Ne? Ja, das ist nur so ein Beispiel, das ist, was hat man so drin, Pseudomonaden, Acinetobacter, Staphylokokken, E. coli, alles in den ersten Monaten, Pilzinfektionen, CMV-Reaktivierung, also alles, was man sozusagen ja haben kann, haben die Patienten an opportunistischen Infektionen mit entsprechenden, klarerweise versuchen wir diese Patienten so abzuschirmen, das heißt, die kriegen eine Pilzinhalationstherapie, alle, wenn ein Patient einen Pilz drinnen hatte vorher oder vom Spender, kriegt er eine systemische Pilztherapie, alle bekommen eine CMV-Prophylaxe für 3 bis 12 Monaten, also High-Risk-Patienten kriegen eine 12-monatige Prophylaxe mit einem Valganciclovir. Antibiotische Therapien für 2 Wochen, abhängig vom Keimspektrum, Prätransplant vom Empfänger oder vom halt neuen Spektrum des Spenders. Das kann dann entsprechend nach 3-4 Tagen adaptiert werden. Ich würde sagen, die erste Infektionswelle ist meistens ganz gut managebar. Die ersten 10 bis 14 Tage geht das ganz gut und dann ist ja die Frage, wenn der Patient dann extubiert ist, wenn der Patient dann eine gute Niere hat und dann normalstationsfähig ist, dann ist er dann auch wahrscheinlich vom Infekt in den ersten Monaten mal so weit unter Kontrolle, wenn er keine Abstoßungen bekommt oder wenn er sonst irgendwelche anderen Dinge nicht bekommt, die das sozusagen wieder verschlechtern im Sinne von Durchgangssymptomatik, Reintubationen, was auch immer. Ja, und im Langzeitverlauf haben wir dann eher so Infektionen wie Influenza, andere virale Infektionen oder auch klarerweise normale Tuberkuloseinfektionen haben wir auch so jedes Jahr 1 bis 2. Wo immer die mal herkommen, also einige vor allem im Rehabzentrum hatten vom Rehabzentrum einen Pilz, eine TB bekommen, einige vom Spender vielleicht sogar. Also es ist alles nicht so immer so klar zu sagen, wo kommen die ganzen Keime her, die dann zu finden sind. Ja, nächstes Problem ist, es ist zwar nicht immer vital, aber kann ein Problem machen, sind Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. So ein hübsches Bild, was hat der Patient? Ein Vorschlag? Eine schwere Gastroparese. Das heißt, das ist eines der häufigsten Probleme, das die Patienten haben nach der Transplant, dass sie zu 10% eine Gastroparese oder sogar mit mehr Prozent eine Gastroparese entwickeln. Bedingt durch den Vagus, der da durchzieht, durch den Thorax, der nicht durchtrennt wird, aber der einfach schon mal durch die Operation irgendwie traumatisiert wird, haben die Patienten in den ersten Monaten 10 bis einige schreiben 20% haben eine schwere Gastroparese. Das heißt was? Der Magen schaut dann oft so aus. Ja? Das ist natürlich nicht wirklich angenehm. Also das ist ein Extrembeispiel, ja, muss ich schon sagen, aber der Patient war normalstationsfähig und hat gegessen normal, nicht? Und hat gemeint, er hat ein bisschen Bauchweh. Oder irgendwie, der Magen ist so voll immer nach dem Essen. Nicht? Gut, das heißt, die Schmerzen sind das eine, das zweite ist, dass er erbrechen kann. Das heißt, die Medikamente und halt auch dadurch, wenn er aspiriert kann, wenn er erbricht, kann er auch aspirieren. Vor allem, wenn er liegt, dann rinnt das Ganze darauf. Nicht? Also das ist eine ziemliche Infektionsgefahr. Und was noch dazu ist, dass die ganzen Spiegel, der schluckt seine Medikamente, das liegt dann immer, das liegt dann sein Prograf da im Magen drinnen, nicht? Und das wartet auf die nächsten paar Tage, wenn es dann irgendwie durchrutscht. Nicht? Also so schaut das wie, es gibt dann so Patienten, die haben einen Spiegel von 1 und dann 3 Tage später hat er plötzlich 30 Spiegel. Ja? Da geht dann so ein Schwall an Prograf oder was dann durch. Ja, Therapie, es gibt keine Therapie. Man kann es wird jetzt gesagt, der Patient sollte langsam kleine Portionen essen, nach dem Essen herumgehen. Ich meine, das ist so das Primitivste. Und ja, das nutzt überhaupt nichts. Nein. Wir geben es immer, das stimmt genauso dann hier drinnen herum. Nicht? Also es ist die Therapie so Zeit geben, nach dem kleine Portionen immer dann nachher gehen und halt leicht vertrauliche Sachen essen und hoffen, dass es nach 2-3 Monaten besser wird. Meistens ist es nach 3 Monaten weg, ja? Bei den meisten. Es gibt auch einen Magenschrittmacher, so einen Schrittmacher, für das noch nie benutzt, aber es gibt theoretisch solche Sachen, aber ich habe keine Erfahrung. Es gibt auch im Haus, glaube ich, keiner, der das gemacht hat noch. Ja. Aber das ist doch eine nicht unwesentliche Komplikation, die zwar nicht so dramatisch aufs Überleben momentan auswirkt, aber die Immunsuppression ist sicher so, wenn ich den keinen Spiegel habe, entweder stoßt der ab, nicht, weil er auch keinen Spiegel hat, oder er kriegt einen massiven Infekt, wenn der Spiegel oder die Niere steht da, nicht, nach einigen Spitzenwerten von seiner Immunsuppression. Also ein beeindruckendes Bild. Nicht? Magensonde und halt schauen, dass es irgendwie halt dann kleine Portionen zum Essen bekommt. Ja. Haben das die Herzen? Nicht. Wirklich? Nein, die sind auf der Normalstation, die Patienten. Nicht? Unten bei euch kriegen sie nichts zum Essen, nicht? Das ist ja kein Problem. Da ist die Magensonde gerade draußen und dann fangen sie zum Essen. Nach einer Woche ist das dann so gefühlt. Nicht? Ja, auch eine nicht unwesentliche Komplikation sind die ganzen neurologischen Komplikationen. Die haben, glaube ich, die Herzen vielleicht schon, auch nicht, die haben das alles nicht. Also was ist das, was kann das sein? Wer hat das schon so Bilder mal gesehen, so ein MR vom Gehirn? Ja, das. Und was ist das? Genau, eine Präs. Eine unserer Lieblingsdiagnosen, weil das ist das, was keiner weiß, was eigentlich genau ist, was man da macht, wenn er das hat oder warum er das hat überhaupt. Das heißt, wenn man sich anschaut, eine Arbeit vom EGD, da schreiben sie, dass fast 90% aller Patienten nach Lungentransplantation in den ersten 10 irgendeine neurologische Komplikation haben. Das ist relativ viel, nicht der Präs alle, ja, aber sonst Mischung von Schlaganfall bis BNP bis was auch immer. Ja. Und schwere neurologische Komplikationen wie Stroke oder Enzephalopathie haben 50%. Das ist also wirklich eine gewaltige Menge an Patienten, die in irgendeiner Form eine neurologische Komplikation haben. Und wir haben leider im Haus noch keinen einzigen Neurologen, der sich mit diesen Themen beschäftigen möchte. Das ist das Interessante. Ja, weil es ist, mit der Zahl, das ist ja fast 100%, oder? Da gibt es eine Liste von den Häufigkeiten. Man sieht, dass also, das war jetzt, was alles passieren kann, und vaskulär, infektiös, neoplastisch. Und dass eben die meisten haben eine schwere Enzephalopathie oder eine Epilepsie. Da komme ich leider zu. Das Geheimnis wird gleich gelüftet. Und das heißt, das ist mal so eine Kaplan-Meier, das heißt, nach 10 Jahren haben fast alle irgendeine neurologische Komplikation. Nicht immer schwer, aber doch irgendwas. Ja, ob das nur eine periphere Polyneuropathie ist, oder Myopathie ist, was auch immer. Kommen wir zu Präs. Das ist die Frage, die uns alle beschäftigt. Schon, also mich wirklich. Nämlich, dass wir machen gerade eine Erhebung aller Patienten mit Präs, auch bei anderen Organtransplantationen. An sich ist es eine Erkrankung, die man nur im MR wirklich nachweisen, also beweisen kann. Macht solche ödematöse Bereiche meistens im Bereich des Okzipitallappens, kann aber genauso frontal oder überall liegen. Die Präs ist halt irgendwie nicht ganz korrekt, das steht immer posterior. Das heißt, das würde heißen, dass immer posterior auftritt, was aber nicht der Fall ist. Wir sagen, 80% sind posterior, aber es gibt genauso frontale, parietale Präs, die auch eine Präs sind, obwohl es dann echt eine atypische Präs heißt. Oder Apräs oder ja, das ist die Frage, wie man es dann nennt. Nicht? Wurscht, das ist eine reine Frage der Nomenklatur. Aber ein Symptom, das kann ein Insultbild machen, es kann einen Epianfall machen, es kann einen verwirrtes Zustand machen, es kann also neurologisch alles fast machen, was man so sehen kann auf der Intensivstation oder auf der Normalstation. Und man muss auch daran denken, dass es sowas sein könnte, macht einen MR und dann sehe ich solche Veränderungen. Und dann ist halt die Frage, was mache ich dann? Einige behaupten, also das ist etwas, das Standard ist, dass eine durch die CNIs, also durch die Calcineurinhibitoren dann bedingtes toxisches Endothelschaden bedingtes Ödem ist und das reversibel ist, wenn ich die Toxe weggebe. Das heißt, wenn ich jetzt den CNI absetze oder umstelle, sollte es besser werden. Was auch meistens ganz gut funktioniert. Wenn der Patient einen Prograf bekommt und ich stelle das Ganze auf ein Sanimmun um, ist es meistens reversibel in den nächsten 2 bis 4 Wochen. Das geht meistens ganz gut. Ob das wirklich der einzige Grund ist, dass nur das Tacrolimus oder das Sanimmun, das ist oder die Mischung aus Infektion plus, keine Ahnung, ECMO, Intensivstationsdauer, was auch immer dort noch mitspielt, ist glaube ich nicht, dass es so monokausal ist. Das ist sicher eine Mischung aus einigen Dingen. Aber wir stellen halt momentan die Patienten immer um, von einem CNI auf den anderen und haben erstaunlicherweise in Wien eine relativ große Zahl an Präs-Patienten schon gehabt in den letzten 10 Jahren. Also 23 ist eine Menge. Das heißt, das sind ca. 2% oder 2-3% haben eine Präs. Und das Interessante ist, dass die Herzen, also Herztransplantpatienten, das kaum haben. Leber, Niere auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Oder nicht entdeckt. Man kann auch sagen, sie haben nicht nachgeschaut. Das weiß ich nicht genau. Das ist die böse Seite. Wenn ich sage, es ist eine CNI-bedingte Nebenwirkung, dann muss ich sagen, es sollten eigentlich alle Patienten, die CNI schlucken, sollten das bekommen. Was wir uns gerade angeschaut haben, dass die Patienten mit einer Präs bei uns, also statistisch, wenn ich es vergleiche mit der Normalpopulation, sind das meistens jüngere Patienten, also zwischen 20 und 30 oder jünger. Meistens kränker. Das heißt, die sind einfach länger auf der Intensivstation gewesen vor der Präs. Oder sogar länger schon Prätransplant an der Beatmung gewesen oder länger an einer ECMO, also Präpost gewesen. Das ist eine Summe von vielen Traumen, die dann plus das Alter, plus halt scheinbar die Medikamente dazu führt, dass die vielleicht eine Präs eher bekommen. Ja. Es ist also nicht ganz klar. Also die Neurologen wissen es auch nicht. Und es gibt also keinen Beweis. Also es gibt im CT siehst gar nichts meistens. Das CT ist meistens bland. Und im MR ist dann irgendwelche im Ödemareale zu sehen, meistens okzipital, aber können überall sein. Und das ist dann nach 4 Wochen und nach Umstellen des Medikaments ist das dann wieder weg. Ja, die Niere habe ich schon kurz erwähnt zuerst. Die Niere ist eben das Opfer unserer Medikamente. Eben die Niereninsuffizienz ist doch eminent hoch, das heißt 50% nach 5 Jahren haben eine Niereninsuffizienz. Es gibt also einen witzigen Score, also witzig aus Amerika, da haben sie geschaut, also wenn ich jetzt diese Punkte zusammenzähle für den Patienten, kriegt es eine Zahl und wenn ich die in diesem Bereich habe, ist es ein hohes Moderate oder Low Risk, um eine Niereninsuffizienz zu kriegen. Und das ist die Hauptfaktoren sind also ein BMI über 30, glaube ich, eine GFR, eine reduzierte Nierenfunktion, Prätransplant, ein langer Intensivstationsaufenthalt oder eine ECMO vor der Lungentransplantation. Also banale Dinge, das ist eh klar. Weil die kranken Leute haben eher eine Niereninsuffizienz als ein Gesunder. Nicht? Banal, ein Dicker halt auch nicht. Gut, die tun wir eh nicht transplantieren, um das zu verhindern. Nicht? Ja, das heißt, wir haben eine hohe Mortalität auch durch die Hämodialyse, also Patienten, mit die an der Hämodialyse sind, haben eine höhere Sterblichkeit als Patienten ohne Hämofiltration. Und deswegen sollte man, oder ohne Hämodialyse, und deswegen sollte man versuchen, die Patienten klarerweise nicht an die Hämodialyse zu bringen. Das ist schön gesagt, aber praktisch natürlich nicht machbar. Gerade unsere Patienten wollen eher trocken gefahren sein, wie das alle wissen. Wir wollen eher staubtrockene Patienten haben, am besten ja, an der HF durchgehend, damit sie schön trocken sind. Das macht natürlich klarerweise eine hohe Inzidenz an Hämofiltrationspatienten und aufgrund dessen haben wir natürlich auch die Folge, dass einige Patienten daran sterben, vielleicht summativ an den gesamten Krankheitsproblem HF und schlechter Patient und XYZ. Schauen wir uns unsere Patienten an, das war jetzt mal die Literatur und was es so an allgemeinen Problemen gibt. Schauen wir uns unsere Patienten des letzten Jahres an. Ich habe leider keine Statistik von allen Patienten der letzten 10 Jahre bezüglich Intensivstationsaufenthalten. Das ist nicht so leicht, weil die Patienten liegen weltweit bei uns verteilt in Europa und ich habe also nicht von allen Patienten immer genau die ICU-Aufenthaltsdauer und die ganzen Daten haben wir nicht, leider. Deswegen habe ich mich auf das 2015 eher mal konzentriert. Also 2015 hatten wir 9 Patienten in den ersten halben Jahr Posttransplant wieder auf die Intensivstation aufgenommen. Das heißt, 9 Patienten, die noch gar nicht zu Hause waren. Die waren auf der Normalstation und sind dann in den nächsten 2 bis 3 Wochen wieder zurückgekommen auf die Intensivstation, eben weil die Intensivstation den Patienten zu früh raufgeschickt hat zum Beispiel. Nicht? Sagen wir, nicht? Oder vice versa, die sagen, wir haben schlecht versorgten Patienten um. Ja. Das heißt, was war der Grund dafür? 2 sind davon gestorben. Die waren beide intubiert dann im Endeffekt. Die meisten hatten also eine Niereninsuffizienz mit Kombination mit also schlechte Niere, mit Infektion und sind aufgrund dessen dann respiratorisch schlechter geworden, wurden auf die Intensivstation gelegt, die meisten mit einem CPAP nicht invasiv behandelt. Einer hatte einen Pilzinfekt und einer einen Abstoßungsverdacht. Also alle kurzfristig auf der Intensivstation, außer 2 Patienten, die wurden intubiert. Das waren 2 von der Gruppe, die beide einen Infekt hatten, hyperkapnisch wurden, die Niere ist gestanden und dann sind sie intubiert und sind dann verstorben. Ein Patient, dann kommt am Schluss noch, der Case von dem, hatte auf der Station, also zuerst Niere war etwas so borderline, Infektion hat er gehabt und ziemlich verwirrt und aufgrund dessen hat er einfach nicht mehr gescheit, also nicht, der hat nicht abgehustet. Der Infekt ist ihm scheinbar entstanden durch seine schwere Demenz, sein schweres Durchgangssymptomatik ist er einfach dann oben auf der Normalstation nicht mehr richtig, hat er seine Atemtoilette nicht mehr richtig gemacht. Das war der Grund, dass dieser Patient, der aber noch am Leben ist, auf die Intensivstation zurückgekommen ist. Im Langzeitverlauf 2015 hatten wir 8 Patienten, die nach einem Jahr auf die Intensivstation wieder zurückgekommen sind. Das heißt, davon sind 3 verstorben. Auch diese 3 waren alle intubiert, wie schon aus den Papers vorzusehen ist. Also alle Patienten, die intubiert haben, ein schlechter Survival oder implizieren, sind aber kränker und deswegen wurden sie intubiert. Davon hatten einer eine Abstoßung, einen 4 Infektionen und eine wegen eines Lymphoms. Und 2 waren geplant wegen einer geplanten Operation, eine Perikarditis konstruktiv und eine Mitralklappenoperation. Also nicht so dramatisch, wie das sind 5 bis 10, haben wir jetzt geschätzt, die pro Jahr im Langzeitverlauf kommen zu uns und ca. 5% der Patienten kommen in den ersten Monaten perioperativ wieder zurück, nachdem sie auf der Normalstation waren. Das ist also eine nicht geringe Menge, aber doch keine ist nicht wahnsinnig viel, sind es nicht. Ja. Intensiv, Normalstationen natürlich gibt es höhere Zahlen, also Patienten mit Infektionen, wieder auf eine irgendeine Normalstation kommen, ist es nicht deutlich höher. Werden schon 30% im ersten Jahr sein. Gut, das ist die Zahl der Verstorbenen pro Jahr, das sind so ca. 40 bis 50 pro Jahr sterben. Das ist also erfreulich nicht steigend, das ist erstaunlich, weil es müsste auch mit der Transplantzahl müssen auch die Todesfälle linear ansteigen, was nicht der Fall ist. Und die Ursachen, dass die Patienten sterben, sind wie gesagt bei uns auch Infektionen. Das waren jetzt nicht nur die Intensiv, das sind alle Patienten, die im Follow-up sind. Ja. Infektionen, Malignome, Lymphome, einige also Early Graft Dysfunctions. Ja, es ist eine Mischkulanz von vielen Dingen, also Hauptübel ist die Infektion, klarerweise. Jetzt noch kurz einige Worte zur Nierenfunktion und unserem Problem. Ja, das ist eben das Hauptthema mit mir und oder mit unseren Chirurgen, mir und der Intensivstation, was machen wir mit der Niere? Die Niere ist das umkämpfte Organ, nicht, kann man sagen. Alle wollen die Niere mal beschützen, wir sagen, die Niere ist uns wurscht. So beide Sachen sind falsch, natürlich. Klar. Und wenn man sich das anschaut, also Survival nochmal die letzten 8-9 Jahre sind die Ergebnisse nicht so schlecht. Über 80% Einriss überleben, 5 Jahre bei über 70%. Das nachher nochmal nach Diagnosen, wir sind besser geworden bei den BH-Patienten, die haben also noch ein deutliches besseres Überleben als wenn ich jetzt die letzten 15 Jahre zusammennehme, also das hat sich verbessert. Ja. Also die Ergebnisse sind trotz aller Probleme, die wir haben, sind nicht so schlecht. Aber wenn man anschaut, was haben die Patienten für Komplikationen auf der Intensivstation? Also 2%, 2,7% haben Bres. Das ist nicht so viel, aber doch eine nicht geringe Menge. 12% sind an der Hämofiltration in den ersten Monaten. Ja, das ist relativ viel. Ich habe leider keine Daten gefunden, genau was das wie sonst ist, aber ich schätze 10-15% werden schon an der HF landen und ein Viertel hat ein ordentliches OPS entwickelt. Das ist viel und das ist ein Problem, das wir eigentlich nicht wirklich im Griff haben, weil wir machen nicht gleich, ja. Wir tun also den Patienten aufwachen lassen, dann wacht er auf, ist verwirrt und dann kriegt er mal irgendwie nach einer Woche später seine erste Psychopharmakatherapie. Meine Frage ist immer, man kann nicht den Patienten, wenn ich weiß, welcher das bekommt, einfach den schon prophylaktisch einen. Das wollen alle natürlich nicht, weiß ich, ja. Aber das wäre doch eine Idee, nicht? Das habe ich einigen schon vorgeschlagen und wollten die meisten nicht. Okay, naja, gut. Aber es ist ein Problem. Ein Viertel ist eine Menge, dass Patienten verwirrt sind. Und es ist teilweise wirklich gewaltig, was die dann, wie lange die auf der Intensivstation bleiben müssen, damit sie dann normal werden. Also der letzte Patient ist 6 Wochen auf der Intensivstation durchgehend verwirrt gewesen. Nicht? Jetzt schauen wir uns an Patienten mit einer BH. Das ist eine Gruppe von Patienten, die alle an die HF kommen fast, ja, weil wir einfach die ganz trocken fahren verlassen wollen. Und die kriegen auch alle eine ECMO postoperativ. Also die haben 80%, also von diesen 50 BH-Patienten der letzten 9 Jahre sind 80% an der ECMO gewesen prolongiert. Das ist das Konzept unserer Chirurgen, das ist ein gutes Konzept. Der Drittel waren der HF und die Hälfte hatten ein Psychosyndrom. Das heißt, die Gruppe würde danach schreien, dass ich den Patienten sozusagen am Tag der Transplant schon eine gute neuroleptische Therapie angedeihen lassen könnte, weil die Hälfte hat das bekommen. Ne? Weiß nicht, das machen wir eine Studie draus, ja? Keine Frage. Ne? Survival, wie gesagt, ist sehr gut. Also das ist mit, das ist die obere Gruppe, Entschuldigung, die obere Gruppe hat also keine ECMO gehabt, sondern die waren die besseren Patienten, die untere war mit ECMO prolongiert. Ein sehr schönes Ergebnis nach einem Jahr. Also 10% sind gestorben. Es ist immer klarerweise eine kranke Population von Patienten, aber trotz allem ein Überleben von 90% im ersten Jahr von diesen sehr kranken Patienten. Schauen wir uns noch an die Nierenfunktion von allen Patienten einmal. Schon zu spät? Entschuldigung. Ich mache nur die Niere, das ist speziell interessant, weil da gibt es immer Streitereien. Also Niere, Prätransplant normal, Posttransplant bei allen Patienten doch eine deutliche Verschlechterung, eine Verdoppelung der Nierenfunktion. Aber wenn ich Patienten mit BH mehr anschaue, die sind an der ECMO und an der F und die haben also nach einem Jahr fast die gleiche Nierenfunktion. Das ist ein Beweis, dass die Niere nicht unbedingt den Schaden nimmt, wenn sie eine in der HF nehmen muss. Ja, und das ist jetzt nochmal die Nierenfunktion auf alle bezogen. Überleben bei Patienten mit schlechter Niere an der HF deutlich schlechter als Patienten ohne HF. Das ist aber, weil sie kränker sich auch sind. Nicht vice versa nur die HF, sondern gut, OPS macht keinen Einfluss aufs Überleben, ja, das ist ganz nett. Dafür macht es Bres ein Überleben. Bres hat einen extremen Einfluss aufs Mit- und Langzeitüberleben. Ja. Das heißt, Bres oder Non-Bres heißt, Patient lebt nach einem Jahr zu 80% oder zu 50% noch mehr. Und das ist ein interessantes, aber das habe ich nicht gewusst. Das ist mir erst vor kurzem über das berechnet. Gut, dann lasse ich die Fälle aus. Na, ist wurscht. Die Zeit, ja? Aber welchen? Ich habe 10, nein, ich habe. Nein, also der ein.
Du wählst 2 aus.
Okay. Na gut, das ist ein netter Fall. Das ist ein Patient, der liegt noch im Haus bei uns. Den kennen einige vielleicht. Patient, relativ alter Patient mit Fibrose. Posttransplant-Röntgen schaut so aus. Ja, also kleine Lunge. Mein Chef sagt, die Lunge ist zu klein gewesen. Schlecht, einfach anders heißt. Ja. Gut, wir tun ihn so lange rum, wir tun also den versuchen zu wehen. Er ist verwirrt, am Monat total verwirrt. Kriegt das Stoma, dauernd hyperkapnisch, die Niere ist auch schon so, kippt schon. Die Frage, was ist es? Anders heißt, Phrenikusparese, ja. Ich sage immer Phrenikusparese, das wollen die Chirurgen gar nicht hören, aber Phrenikusparese, das muss man sich anschauen. Ja. Durchleuchtung, die erste machen die Radiologen, schaut gut aus, sagt der Radiologe. Ne. Denk mal, muss ihm glauben. Nicht? Gut, dann wir warten noch einen Monat, ja. Der Patient wird nicht besser. Ich sage, wir machen nochmal Durchleuchtung. Ja. Dann mache ich die Beleuchtung selber mit einem Kollegen. Hat die beidseits eine Phrenikusparese, der Bursche. Ja. Und zwar rechts geht gar nichts, also steht das sehr viel Grad und links geht es paradox nach oben. Ja. Konsequenz, typisch. Ja. Lunge ist nicht so klein, das Zwerchfell ist zu weit oben. Ne. Was machen wir? Eine zweiseitige Zwerchfellraffung. Schau, das ist die linke Seite, wird gerafft. Sehr schön. Nicht? Und die rechte. Na bitte. Schaut schön aus, oder? Das war vor einer Woche, also ich habe noch keine Ahnung, wie es ausgeht. Aber ich wollte nur sagen, es war jetzt vor kurzem, es ist aber ein schönes Ergebnis von einer undersized lang zu einer. Ja. Schön, oder? Schaut normal aus. Nicht? Das ist so ein schönes Bild, ich habe das vor 3 Tagen fotografiert. Der zweite Fall ist eben ein Patient, das können wir überspringen, das ist der mit der Präse. Und der dritte Fall, ja, den lassen wir aus. Okay. Conclusion ist nur, das ist eh ganz klar, dass es eine hohe Inzidenz gibt an Problemen. Mit ICU reagiert mit ins hohe Mortalität. Eine wichtige Nachricht noch, die ich sagen wollte, dass Patienten mit dieser glatt oder chronischen Abstoßung, dass die anders zu bewerten sind, wenn die kommen mit einer respiratorischen Insuffizienz, dann muss ich erst wissen, wie schlecht ist der Patient gewesen in den letzten Wochen. Und zweitens, was hat er für eine Prognose im Sinne von Retransplant, ja oder nein? Wenn das nämlich ein Patient ist, der zu alt ist oder zu krank ist, ja, wenn der Endstage glatt, dann sollte er nicht auf die Intensivstation kommen. Das ist das Wichtigste, weil das muss nicht sein. Ein Patient, der 60 oder 70 Jahre alt ist, mit einer schlechten Niere, mit einem schlechten AZ, der jetzt mit CO2 von 100 kommt ins Spital und der keine Chance hat, wenn die Retransplant hat, den soll man auf jeden Fall nicht auf ihn sitzen. Der kriegt dann irgendwann Opiat und soll entschlafen, wenn es nicht anders geht. Aber der ist kein Patient für eine Intensivstation. Das ist das Wichtigste. Danke.